Am letzten Sonntag vom Kirchenjahr bedenken wir die Endlichkeit von unserem Leben, aber wir hören auch von der Ewigkeit von Jesus und von der Zukunft mit ihm und bei ihm. Wenn das himmlische Jerusalem uns entgegenkommt oder wir dem Jerusalem entgegenkommt als neue Wohnstadt, als neues Zuhause, sage ich mit meinen Worten. Mit dem Moment, dass Jesus in unser Leben gekommen ist, ist seine Ewigkeit bereit in unser Leben gekommen. Wir lesen in der Bibel, wer glaubt, hat das ewige Leben. Der wird es nicht erst bekommen, wenn wir das Leben ablegen, sondern wir haben es. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Zu warten auf Jesus, der wird kommen, das scheint uns manchmal lang zu werden. Wir haben es am letzten Sonntag gehört von Gott, sind 1000 Jahre wie ein Tag und umgekehrt. Aber es ist auch Zeit zum Umkehren, zum sich ausrichten auf Jesus, der wird kommen. Wir werden mit 3 Bibelworten zur Besinnung heute angeleitet am heutigen Ewigkeitssonntag. Ich tue die Bibelworte gern lesen. Das erste Psalm 90, Vers 12. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude, die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Psalm 16. Und Jesaja 35, Vers 10. Die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Freude und Wonne werden sie ergreifen und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. Und das schon im Alten Testament. Ich möchte gern zu Beginn aus Lukas Kapitel 12, ab Vers 16 lesen, ein bekanntes Gleichnis. Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gute Ernte eingebracht. Und er dachte bei sich selbst und sprach zu sich, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin meine Früchte ich sammeln kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, nun hast du Ruhe, iss und trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du bist ein Narr. Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Ein erster Gedanke vom heutigen Morgen für die Predigt, aber anlässlich vom heutigen Ewigkeitssonntag. Auch wenn es anders erscheint, das menschliche Leben ist verletzlich. Und es gibt keine Lebensgarantie. Sorg am richtigen Ort und bis reich bei Gott. Das ist die gute Vorsorge. Ältere, kranke, behinderte Menschen haben gesunde Menschen etwas voraus. Sie sind uns häufig, sie sind mir immer wieder zum Vorbild. Weil sie wissen, sie erfahren manchmal tagtäglich am eigenen Leib, wie verletzlich unser menschliches Leben ist. Wie es gefährdet ist, verkrankt vom lieblichen Tod. Und sie heben sich dennoch über das raus immer wieder an Jesus fest. Indem sie sind mir ein grosses Vorbild. Trotz aller spürbaren Endlichkeit heben sie sich an Jesus. In einer Diskussionssendung zur Corona-Situation, und da gibt es ja fast unzählbare Momente, hat jemand etwas gesagt, wo man hängen geblieben ist. Und hat gesagt, trotz aller Schutzmassnahmen haben wir keine Lebensgarantie. Und hat damit gemeint, dass wir trotz aller Massnahmen im Leben, dass im Leben von uns Menschen das Risiko besteht, krank zu werden, krank zu bleiben und sogar daran zu sterben. Vielleicht an Corona. Und vielleicht an etwas anderem. Wir können uns ganz gut schützen und das sollen wir. Das ist, ich diskutiere nicht, ob es Sinn macht, Massnahmen einzuhalten. Aber wir können das Leben lang uns nicht anstecken an Corona. Und wir können heute Nachmittag am Herzinfarkt sterben. Es gibt keine Lebensgarantie. An dem bin ich hängen geblieben. Jedes menschliche Leben ist gefährdet, zu erkranken und zu sterben. Wir haben in allem keine Lebensgarantie. Wir tun gut daran, alle Massnahmen und Schutzmassnahmen umzusetzen, aber bei aller Vorsicht, bei aller Vorkehr, haben wir keine Lebens- und keine Überlebensgarantie. Möglicherweise, das ist ein bisschen mein Verdacht, möglicherweise gibt es Anliegen, sich zu schützen und zu bewahren, gesellschaftlich da oder dort, mit dem vermeintlichen Gedanken, wir können den Schutz von unserem Leben garantieren. Wir haben unser Leben in der eigenen Hand. Wir könnten sogar unser Leben vielleicht ein bisschen verlängern oder eine Art Unsterblichkeit produzieren. Das sagt es niemand so, aber manchmal spüre ich etwas von dem, dass man das Gefühl hat, wir können es schon machen. Wir schaffen das. Wir haben es im Griff. Wir können es. Zugleich von ihm in Diskussionen, in der gegenwärtigen Situation, manchmal Sätze wie folgende. Wir können halt nicht alle Menschen vor Corona schützen. Und dass ein paar sterben von Risikogruppen, ist hinnehmbar und vertretbar. Die wären ja sowieso bald gestorben, sagt man. Mit oder an Corona oder sonst. Dabei ist mein Verdacht ein bisschen, dass man solche Gesetze sagen und denken meistens aus vermeintlich sicherer Distanz. Wenn es relativ weit weg ist von uns. Nach dem Motto, solange ich keinen Rettungsring brauche auf einem Kreuzfahrtschiff, ist es gleich, wenn es nicht genug für alle hat. Und solange ich einen habe, ist es gleich, wenn es nicht für alle langt. Gut, im Moment hat es auf der Kreuzfahrtschiff wahrscheinlich genug Rettungswesten. Sie sind nicht so ausgelastet. Aber ihr versteht das Bild. Aus der vermeintlichen Sicherheit, wo man so setzt, sagt, aber was ist, wenn jemand von meinen Lieben krank wird? Könnt ihr euch ja eine Person vorstellen. Schaue ich dann nicht, dass man ein gutes, vielleicht das beste Medikament noch bekommen und sogar noch jemand zahlt. Suchen wir nicht bei einem guten Arzt Rat oder fragen sogar, ob wir noch zu einem Spezialist, der noch ein bisschen mehr Erfahrung hat, vielleicht noch etwas kann helfen in dieser Situation. Solange es doch geht, schöpfen wir doch das Menschenmögliche aus und vertrauen auf das, was bei Gott möglich ist. Das finden wir zusammen. Das Menschenmögliche und das, was bei Gott möglich ist. So Sätze, wie sie wären sowieso bald gestorben, die stimmen vermutlich statistisch irgendwo schon. Aber würde ich so denken, reden, wenn ich so einen Satz würde sagen über mein Kind, meinem Vater, meiner Mutter, meinem Bruder, meinem Ehepartner, sie wären sowieso gerade gestorben. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir dann so reden würden. Würden wir dann plötzlich alle Hebel in Bewegung setzen, sind wir uns bewusst, dass hinter jeder Zahl in einer Statistik eine Person, eine Familie, eine Verwandtschaft, Freunde mit Hoffnung, aber auch mit Ringen und Trauer mit betroffen sind. Wo wir in Bernbrunn-Matt gewohnt haben, sind wir direkt in der Anflugschneise daheim gewesen vom Rettungshelikopter, der ins Inselspital geflogen ist. Bei schönen Skiwochenenden, fast im Viertelstundentakt, je nach Situationen, auch in der Nacht, das ist hörbar und sehbar gewesen. Manchmal ist man verwacht, manchmal hat man daran gedacht und geschaut, wenn der Heli wiedergekommen ist. Die Zeit hat mich geprägt, damals auch von meiner Tätigkeit bei der Notfallseelsorge, dass häufig, wenn der Helikopter wieder mal über den Kopf oder über das Haus ist, dass mich das angeleitet hat zum Gebet. Für die direkt Betroffenen im Helikopter, für die medizinischen Fachleute, die jetzt gerade ringen und ihr Bestes geben, die alles einsetzen, was sie können und wissen. Und für Personen im Umfeld, die warten auf eine gute Nachricht, wo sie manchmal dann doch ausbleibt. Vielleicht eine unvermutete Anwendung für heute Morgen für uns, könnte nicht jedes Sondersignal auch von einer Ambulanz, von einer Feuerwehr, von einer Polizei, wo hier durch Ostermundigen, es darf aus Zollikofen sein, durchfährt, wo man hört, oder hört man es ja häufig, uns zum Gebet leiten. Nicht gesetzlich, ich muss jetzt beten, nicht irgendwie komisch, aber könnt ihr uns nicht zum Gebet leiten, für die Situationen zu beten, dass Jesus sich über die Menschen erbarmt, die direkt betroffen sind, und denen hilft, die helfen. Was, wenn es dein Kind, dein Vater, dein Bruder, dein Ehepartner wäre? Ich will mich ausstrecken, nicht ein hartes Herz zu bekommen. Das ist auch eine Krankheit, he? Das harte Herz, medizinisch. Da weiss ich nicht viel mehr, da wissen andere, aber ich weiss, es ist eine Krankheit, die ich nicht will, ein hartes Herz zu bekommen. Barmherzig sein. Und doch, es gibt keine Lebensgarantie. Von dem hat Jesus geredet in dem Gleichnis von dem Kornbauer, wo er nachher sagt, du bist ein Narr. Du hast es nicht verstanden. Welchen Fehler hat denn der reiche Kornbauer gemacht in dem Gleichnis? Ist sie Fehler gewesen, reich zu sein? Menschen meinen ja, die Reichen sagen immer die Bösen. Ich glaube, es geht hier nicht darum, dass Jesus gegen die Reichen und Böse in Anführungszeichen in einer Person redet. Die Bibel redet immer wieder von vielen reichen Menschen, die als Vorbild gewesen sind für Gottvertrauen, als Vorbild gewesen sind für Glauben. Es geht nicht um den Reichtum, wo das Problem war. Ist sein Fehler denn gewesen, dass er zu viel für seinen Besitz gesorgt hat, dass er eine grosse Schür gebaut hat, um die Ernte zu versorgen? Vielleicht eine Gegenfrage, hätte er denn die halbe Ernte sollen auf dem Miststock vergammeln lassen? Ich glaube es nicht. Wenn gestern ein Teenie-Club Abend zum Thema Nachhaltigkeit, ich glaube nicht, dass der Kornbauer einfach seine Ernte hätte sollen vergammeln und vergrauen lassen. Es kann nicht schlecht sein, verantwortlich mit Gottes Segensgaben umzugehen. Oder ist er geizig gewesen? Von dem steht einmal da nichts. Ist er griesgrämig und sorgenvoll gewesen? Ich glaube es nicht. Er hat sich doch von Herzen gefreut über die Ernte. Was aber ist sein Fehler gewesen? Wo ist er in eine Einbahn hineingefahren? Jesus hat es am Ende so gesagt, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Als ein Gegenbeispiel, als ein positives Beispiel, möchte ich an Petrus erinnern. Wo könnte ein Hinweis sein, was denn vielleicht gemeint ist mit Schätze sammeln bei Gott? Was hat der Petrus damit geerntet? Da die glitschigen Viecher aus dem Wasser, Fisch, die ein bisschen stinken, manchmal auf der Küchenplatte. Fisch hat er gern, das Fischer. Ich denke da dabei an den grossen Fischzug, den Petrus mit seinen Kollegen gemacht hat, auf das Wort von Jesus. Zuerst haben sie die ganze Nacht nichts gefangen und am Schluss haben sie nicht gewusst, nach dem Wunder von Jesus, woher sie mit diesen Fischen sollen. Es heisst in Lukas 5, sie fingen eine große Menge Fisch. Und dann heisst, Petrus ist verschrocken. Der Petrus ist verschrocken und hat gemerkt, da hat Gott in meinem Leben gehandelt. Und er hat gesagt, Herr, gehe von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und dann ruft Jesus den Petrus weg von dem Fischnetz hin als Menschenfischer, folg mir nach. Ich glaube, da liegt die Antwort auf die Frage, was es heisst, reich sein bei Gott. Wo ein Mensch seine Sündhaftigkeit erkennt und merkt, ich kann so nicht Gott unter die Augen treten. Und ich brauche, dass Gott gnädig an mir handelt, in Jesus Christus. Wo ein Mensch das annimmt, wo Jesus ist und gibt, dort werden wir reich bei Gott. Also nicht zuerst in etwas, wo wir tun, sondern in etwas, wo wir bekommen. Merkt ihr, dass das nach unserem Denken nicht aufgeht? Reich werden bei Gott heisst nicht, ich tue etwas, sondern ich bekomme etwas. Der grösste Reichtum, der Schatz, der im Himmel zählt, ist die Tatsache, dass Jesus mich errettet hat, dass er mich vor Gott gerechtfertigt hat. Dass ich als sein Kind wiedergeboren bin. Natürlich ist es in der Nachfolge nachher auch dran, zu überlegen, was tue ich jetzt mit dem, was Jesus in mein Leben gebracht hat. Aber Schätze im Himmel sammeln heisst für mich nicht zuerst etwas, was ich tue und erkrampfe. Oder so Häkli mache, erledigt, 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 unten total gibt es 10, also bin ich reich. Sondern ich lasse mich beschenken und ergreife, was Christus für mich tut. Zuerst nach Gottes Reich trachten. Das Reich, das im Himmel schon ist, das ist jetzt schon im Himmel, das Reich von Gott, wo immer wieder will Ausdruck finden in unserem Miteinander. Noch ein paar weitere, nur andenkte Gedanken zu dem Gleichnis von dem Narr, der seine Sicherheit in seiner irdischen Vorsorge statt die Jesus gesucht hat. Er sagt, Vers 19, ich finde es so das ist so ein herrlicher Satz, nicht vom Inhalt her, aber ich finde mich so, wenn er das sagt. Er sagt zu sich, meine Seele, nun hast du genug und hast Ruhe, iss und trink. Es ist so ein schöner Satz, wenn es nicht so dramatisch wäre, was er da sagt. Hey, jetzt kannst du es gut lassen, jetzt hast du es erreicht, jetzt kannst du es genießen. Ich sehe so den Liegestuhl mit dem Fußteil und dem Sonnenschirm und so. He? Genau, jetzt kannst du es Sorgen geben. Es erinnert mich an Momente, wo wir nach einer grossen Anstrengung in unserem Leben, so eine Ernte ist sicher eine Anstrengung gewesen, nach einer grossen Anstrengung in unserem Leben ein bisschen zurücklehnen und wenn es die Lorbeeren geniessen. Ich denke nach einer bestandenen Lehrabschlussprüfung. So sagen, endlich mal nicht lernen und jetzt kommt der erste grosse richtige Lohn. Ah, wie schön. Dass der manchmal die Steuerrechnung nachher kommt, ist eine andere Frage. Oder nach einem Studium die angestrebte Stellung im Beruf. Jetzt eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen weiter. Jetzt kann ich ein bisschen mehr gestalten. Jetzt kann ich es geniessen. Jetzt habe ich es erreicht. Nach ein paar Jahren Sparsamkeits-Eigenheim mit dem schönen Sitzplatz oder mit dem Teich oder was auch immer in euren Vorstellungen so der Inbegriff ist von geniessen. Oder nach vielen Jahren von der Erwerbstätigkeit endlich die Rente. Meine Seele, nun hast du genug, jetzt hast du Ruhe, iss und trink. Nach vielen Jahren vom Termindruck, die zeitliche Freiheit zum Reisen, ich sehe Rentner mit grossen Wohnmobil unterwegs. Aber sind wir gewarnt, dass wir durch all die Sachen, die wir haben, die wir erreichen, nicht selbstgenügsam und selbstsicher werden. All die Sachen, die ich aufzählt habe, die sind ja nicht schlecht. Eine Lehrabschlussprüfung zu bestehen, ist nicht schlecht. Ein Studium zu machen, ist nicht schlecht. In Rente zu dürfen zu gehen, ist ein Geschenk auch. Es ist nicht schlecht. Dankbarkeit, Wert, was es uns gegeben ist. Aber es mahnt uns, dass wir unsere Sicherheit vom Leben nicht in unserer Hand haben. Sondern mitten in allem Reichtum suchen, was Jesus gefällt, was ihn ehrt. Wir werden gewarnt, uns aufgrund von dem, was wir uns erarbeitet haben, so auf die Schulter zu klopfen und sagen, jetzt hast du es, jetzt musst du nichts mehr. Das Einzige, was bleibt, was dreht auch durch die Nacht vom Tod durch, zu dem Moment, wenn der neue Tag von Jesus anbricht, ist das, was Jesus in deinem und in meinem Leben wirkt. Alles andere wird vergehen. Auch wenn wir es 40 Jahre lang gepflegt und poliert haben. Und gut versichert in der Schweiz. Es wird vergehen. Über das sollen wir uns freuen, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist das, was bleibt. Ein paar weitere Gedanken. Wir werden zur geistlichen Vorsorge gemahnt. In diesen Tagen, es ist so bei den Berufstätigen, für die unter dem Rentenalter so die Frage, wie viel kann ich das Jahr etwa in die dritte Ansäule noch einzahlen? Es gibt noch eine andere Vorsorge. Gemahnt, Vorsorge in Christus zu suchen und zu finden. Es ist eine Warnung, unsere Selbstsicherheit auf die Seite zu legen. Wir sind nicht uns selber sicher, sondern nur in Christus, wenn wir Gottes Kind sind. Die Frage ist, ob wir in Christus erlöst sind, ob er unser Herr ist. Im Heidelberger Katechismus ist auf die erste Frage die Antwort, das ist mein Trost im Leben und im Sterben, dass ich meines Heilandes bin. Das ist das, was verhebt. Jesus lehrt uns anhand von dem Gleichnis, dass der Verlauf von unserem Leben plötzlich ein anderer kann sein. Wir gewöhnen uns manchmal daran, dass der heutige Tag gleich ist wie der gestrige und wie der vorgestrige und der morgen gleich ist wie heute. Dass es ähnlich weitergeht. Und Jesus mahnt uns, dass es eine unerwartete Wende in unserem Leben geben kann. Anders weitergeht, wenn ich es erwartet habe. Ich habe eingangs ein bisschen erzählt von dieser Zeit der Notfallseelsorge. Und das hat mich wirklich geprägt, was diesbezüglich angeht, wie unser Leben eine unerwartete Wende kann nehmen. Und sagen stellvertretend 2-3 Situationen, die ich miterlebt habe, die uns herführen, wo wir merken, wir haben das Leben nicht im Griff. Denke an einen Familienvater, der am Morgen sich von der Familie verabschiedet und selbstverständlich rechnet, dass er am Abend um 4:30 wieder zurückkommt und beim Arbeitsunfall ums Leben kommt. Denke an eine Mutter, wo am Nachmittag ein Fehltritt am Bahnperron macht und zu einer Katastrophe für die ganze Familie kommt. Oder denk an eine Tragödie von einem betagten Paar, wo der Mann in der Nacht aufs WZ müssen und über den Teppichwanzen gestogelt ist und nur bewusst liegen geblieben ist. Er hat noch gelebt. Und es mir ein Moment später seine Frau oder seine Partnerin ebenso auf ist und hat wollen schauen, wo ist der Mann und über ihren Partner eingestogelt ist am Boden und sich tödlich verletzt hat. Sachen, wo man denkt, das kann doch nicht sein. Und doch ist es so gewesen. Ein TÜV-Fahrer, der das stehende Fahrzeug in der Kurve nicht gesehen hat. Und sein irdisches Leben in Sekundenbruchteilen vorbei war. Gerade so Erfahrungen haben mich gelehrt, dass ich mein Leben nicht in der Hand habe. Von einem Moment auf den anderen alles anders kann sein. Es wird nicht immer so dramatisch her und zu gehen. Es geht nicht darum, dass wir ängstlich durch das Leben gehen müssen. Oder nicht mehr aus dem Haus vor lauter Angst. Es geht nicht um das. Aber wir sollen unsere Sicherheit in Jesus suchen und finden und behalten. Wenn also der Psalmist betet, lehr uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir gescheit werden, so ist uns das gerade gegeben mit dem Wort von Jesus über den Namen. So sollen wir gescheit werden. Nur mehr über den Tod nachdenken macht nicht gescheit. Aber wenn das Wort von Jesus dazu kommt, dann werden wir weise für unser Leben. Nebst dem, glaube ich, ist es auch nicht verkehrt, sondern hilfreich, entlastend, wenn wir auch mal unseren Weg vom Sterben vielleicht bedenken, vielleicht mit Vertrauenspersonen besprechen. Patientenverfügung, es gibt alle Varianten, es ist nicht ganz so einfach. Manchmal hilft es auch, den Weg einmal zu bedenken. Es ist nicht so einfach. Ich habe das selber für mich aus Anlass in der erweiterten Familie gemacht. Und das war verbunden mit einigen Tränen. Ja, da rennt man plötzlich über sich selber. Tut einem selber ein bisschen leid, wenn man so Sachen notiert, wenn es ums eigene Sterben geht. Und doch heilsam. Heilsam. Es hilft, nichts zu verdrängen. Gerade weil unser Leben doch in Jesus aufgehoben ist. Gerade darum müssen wir es ja nicht verdrängen. Gerade darum können wir doch die Fragen auch anschauen. Da und dort Vorsorge treffen für den Moment von unserem Sterben, vorbehaltlich dem, dass Jesus vorher wiederkommt. Dann ist das Gouvern nicht verkehrt, wenn es irgendwo gelegen ist. Und der zweite Punkt für morgen: Tröstet euch mit diesen Worten. Das sagt der Paulus im Thessalonicherbrief in dieser Abhandlung, in dem Wort, wo es um Frage geht, hey, die, wo jetzt gestorben sind, schon vor uns, ein Nachteil, wenn Jesus wiederkommt und uns Lebenden entrückt, mir Jesus entgegengehen, haben denn die einen Nachteil, die jetzt schon gestorben sind? Das ist die Frage, die der Paulus beantwortet. Und er schreibt dann und sagt, tröstet oder ermahnet, das ist das gleiche Wort, tröstet, ermahnet euch mit diesen Wort. Ja, mit welchen? Wenn jemand von unseren Lieben, vielleicht aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis stirbt, dann wird uns immer wieder bewusst, dass wir ein grosses Bedürfnis an Trost haben. Wir sind nicht ganz bei Trost. Wir haben nicht alle Trost bei uns. Wir sind bedürftig nach Trost. In solchen Situationen, wir erfahren, dass auch der Tod auch von jemandem, der im Glauben an Jesus gestorben ist, nicht nur ein freudiges Ereignis ist, sondern dass es immer auch eine Lücke hinterlässt. Und im 1. Thessalonicherbrief nimmt Paulus das Thema auf. Und er rechnet damit, dass Jesus bald wieder kommt. Aber er sagt, macht euch keine Sorgen, die vor euch gestorben sind und ihr seid gleichgesetzt. Es verpasst niemand etwas, wenn Jesus wiederkommt. Es hat niemand einen Nachteil. Es ist niemand in zweiter Reihe und verpasst etwas. Weder die verstorben sind, noch die leben. Bei der Entrückung ist niemand, kommt niemand zu kurz. Jesus wird die Sinne zu sich nehmen. Alle haben die gleiche Hoffnung, die gleiche Herrlichkeit bei Gott, die ihnen gegeben ist. Tröstet, ermahnet euch mit diesen Worten. Ja, mit welchen Worten? Mit dem Wort von der Auferstehung. Das ganze Kapitel vorher redet Paulus von der Auferstehung. Welche Worte tröstet uns? Die von der Auferstehung von Jesus. Jesus lebt. Mit ihm auch ich, mit ihm auch du. Dass die Wiedergeborenen, Glaubenden, ob sie schon verstorben sind oder noch am Leben sind, Jesus und seine Herrlichkeit nicht werden verpassen. Das ist doch unsere Angst, dass wir sie werden verpassen. Und er sagt, tröstet euch mit diesem Wort von der Auferstehung und wir alle Anteil an dem Christus. Das ist Trost für die, die in Jesus leben, für Geschwister, auch die uns vorangegangen sind auf dem Weg und ihres irdischen Lebens Ende gefunden hat. Vielleicht auch in dem Kirchenjahr. Ein wahrer Trost wird, wo Menschen sich an Jesus heben und wo man andere Menschen können auf Jesus hinweisen. Ich glaube, dort können wir zu Tröster werden, wo man auf Jesus hinweisen. trösten mit einer Geste, was ist eine Umarmung wert heute, tut gut. Aber der grösste Trost ist der, mit auf Jesus hinweisen. Wer Jesus hat, hat das Leben. Der Ewigkeitssonntag ruft uns auf, keine Narren zu sein. Ich habe sowieso nicht mit den Narren, aber der Fasnacht nicht. Wir sollen keine Narren sein. Sondern unsere Sicherheit, unser Leben in Jesus suchen und gründen. Aber der Ewigkeitssonntag gibt uns auch nochmal Raum zum Erinnern an Menschen, wo ihr Leben zum Ziel gekommen ist, ihr irdisches Leben ein Ende gefunden hat. Auch in dem Kalender und Kirchenjahr. Wo man persönlich vielleicht als Familie, als Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, im Beruf, mit unserer Endlichkeit von Menschen konfrontiert sind. Auch im Beruf. Mit einigen, die in der Pflege arbeiten. Vielleicht auch Erinnerungen von Gott auszubreiten. Erinnerungen manchmal mit Bildern, die man sieht. Erinnerungen von unserem Geruchssinn. Von Geräusch. Von Gott herzulegen. Abzulegen. Dass er auch unserer Trauer begegnet und unsere Gedanken, unsere Sehnen auf ihn wieder ausrichtet. Und dann gibt es eine Trauer, und du dich bewusst sagen, das ist mir vor ein paar Jahren ganz wichtig geworden, durch eine Pfarrerin, die erzählt hat, was sie am Ewigkeitssonntag macht. Und sie hat das einmal gesagt und wird das nie mehr in meinem Leben vergessen. Und wird es einfach hier stellvertretend auch sagen. Auch die Trauer, wo wir vielleicht im Verborgenen Abschied genommen haben. Vielleicht auch von Kindern, die nicht auf die Welt kommen konnten. Oder mit Opfern, die man nicht kennt, von Verfolgung, Gewalt oder Krieg. Wir benötigen es und bitten um Trost von Jesus über unsere Endlichkeit, über unsere Traurigkeit, über unsere Not, vielleicht auch über unsere Schuld. Und wo wir ums Jahr von Menschen wissen zu Jesus, dort wollen wir uns mit dem Wort von der Auferstehung trösten und trösten lassen. Und wo wir nicht um ihr Ja wissen, so wird die mich festheben, dass der Mensch sieht, was vor den Augen ist, aber Gottes Herz sieht. Und alles andere steht mir nicht zu. Also, wir verdrängen unsere Trauer nicht. Ich glaube, Trauer muss Platz haben. Sie soll anfangen, aber sie darf irgendwo auch wieder hören. Und aufgehoben sie in Christus. Wir leugnen nicht unseren Abschiedsschmerz, aber wir vertrauen darauf, dass Jesus wiederkommen wird. Dass wir im Glauben, durch den Glauben eines Tages so werden sein, wie er, wo weder Leiden noch Schmerz wird sein. Bis dahin folgen wir aber Jesus, wir bezeugen ihn als Erstling von den Auferstandenen. Eben, Jesus lebt mit ihm auch ein. Und ich schließe mit ein paar bekannten Worten, die ich euch einfach zusprechen möchte. Und ich hörte eine große Stimme von dem Stuhl, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird dann sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Stuhl saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Amen. Ich möchte beten. Wenn du auf dieses Wort gehört, Jesus, wir haben vernommen, was du unser Leben willst ihnen sagen. Hilf uns, dass wir es hören und tun nach deinem Wort. Dank dir, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Dass du uns die Hoffnung gibst und unser Herz geschrieben hast, durch dein Wort, durch deinen Geist. Mach es uns Tag für Tag fest. Ich will nicht hinter das gehen. Wie das, was du in meinem Leben gewirkt hast. Dass du in mein Leben reingekommen bist. Ich will nicht mehr zurück, Jesus. Ich danke dir für das, was du gewirkt hast. Und für die Perspektive, dass eines Tages jedes Leiden, jede Trauer, jede Krankheit wird aufhören. Und wir bei dir sind. Weißt du, auch die Geschwister, die in diesem Kirchenjahr Angehörige loslassen haben, die trauern, wo eine Lücke da ist, Jesus, wir bekennen dir, wir können ihre Lücken nicht ausfüllen. Aber wenn wir uns bemühen, wir können diese Lücken nicht ausfüllen. Aber du bist der Gott von allem Trost. Begegne ihnen über allem mit dem Trost von deinem Wort. Dass sie auch dein Wort hören und annehmen, gerade die, die dich noch nicht kennen, Jesus. So bitte dich, auch dass an dem Sonntag wirklich dieses Evangelium verkündigt und gehört wird, dass es neues, ewiges Leben als Frucht bringt. Macht uns getrost über dem, wo wir traurig sind, wenn wir auf unser Leben schauen. Und schenkt, dass wir andere trösten können mit dem Wort von dir. Ich danke dir. Amen.